das werden wir auch später nochmal sagen, nicht wirklich überzeugt. Neben Sentimental Value sind das für uns die overratedsten Filme der Oscar-Season dieses Jahr. Also wenn sie für Hamlet eine Oscar-Nominierung kriegt, die Jessie Buckley, dann muss sie hierfür eine kriegen. Also dann ist sie, es...
Also das ist sozusagen hier, die bessere Rolle. Also sie spielt hier eindeutig besser.
Sie, wie sie spricht, ist anders. Wie sie atmet, ist anders. Also das ist ja so, als wenn so Darsteller so Rollen so spielen, die so physisch sind, dann machen die ja meistens irgendwie so Bewegungsabläufe anders und so. Und das ist so toll, wie sie sich bewegt, wie sie atmet und wie sie guckt, oder sie stellt sich ständig die Frage, wer bin ich? Und dann hat es so einen Dialog zwischen der Figur der Braut und gleichzeitig natürlich dem alter Ego von Mary Shelley. Wer bin ich eigentlich? Ich habe keinen Namen. Und das kommt im Trailer, hat mich das abgestört, als sie das sagt, ja, ich weiß ihn nicht mehr. Fand ich es total befremdlich, aber wenn du in der fremdartigen Welt und diese fremdartigen Performance von Christian Bale, der auch der Wahnsinn ist, und Jessie Buckley siehst, merkst du, dass das Teil des Konzeptes ist. Und da muss ich sagen, das ist viel zu gut gespielt, als dass man sagen kann, das ist hier irgendwie nur so ein kleines Genre-Highlight, die Perspektive ändert. Nein, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie es ist, so unstet unsolide in seiner Daseinsberechtigung zu sein, sondern wirklich, ich bin jetzt hier im Körper, der stark ist, der nicht anerkannt wird, der sich empowern will. Und das ist einfach ganz toll. Und das projiziert man auf beide Figuren wundervoll. Beide sind konträr inszeniert. Sie ist die Starke, sie ist die Kluge, obwohl er auch sehr klug ist. Und da muss ich einfach sagen, diese Idee ist viel zu brillant, als dass man das nicht hochloben kann. Ein wilder Mix und deswegen absolute Empfehlung. Nein, nicht absolute Empfehlung, deswegen eine Empfehlung, den zu gucken.
Du hast ja eben schon gesagt, 7 von 10 Punkten. Wir sagen es gerne nochmal, The Pride, es lebe die Braut, Christian Bale.
Die gottverdammte Benedict Braut. Cruz
ist wohl auch mit dabei und Jessie Buckley, vor allem hast du erwähnt, aber auch Jake Gyllenhaal, der Bruder
Peter
der
Regisseur. Peter Sarsgaard ist auch dabei, also der Mann.
Sehr, sehr gut besetzt.
Mega gut besetzt. Also das ist, und die spielen alle großartig. Ich habe Penelope Cruz gar nicht erkannt, muss ich gestehen. Sie ist ja wirklich, also es ist ja schon, ist ja mittlerweile eine Grande Dame des Kinos, aber hier muss man auch sagen, das zeigt auch, welche Rolle mittlerweile Maggie Gyllenhaal hat, dass die Leute halt auch kommen, und auch eine Annette Bening ist ja jetzt nicht eine, die überall mitspielt, die guckt auch schon genau hin, aber sie schreibt einfach tolle Figuren, und das muss man einfach auch sagen, und Frau im Dunkeln, den ich wirklich über alle Maßen schätze, weil der wirklich auch Jessie Buckley großartig zeigt, Olivia Colman großartig zeigt, und hier muss man ganz klar einfach von, die hat ein Gespür für Schauspiel und man merkt das auch, die weiß, was sie auch aus den Schauspielern rausgeht, also das muss ich ganz klar sagen, Kristen Stewart und Maggie Gyllenhaal, macht bitte weiter Filme, also ihr beide. Ich mag eure Kontroversität und eure Ideen.
The Brides Empfehlung läuft im Sinister in Erfurt. Jetzt hören wir einen Song aus Marty Supreme, kommt relativ am Ende vor. Kennt jeder, der Landeswelle hört oder auch in Thüringen. Der Song bleibt aber gut. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
To
Everybody Wants to Rule the World. Schon ziemlich alter Song, 40 Jahre alt, von Tears for Fears vom Album Songs from the Big Share. Hört man überall auf vielen Radiosendern rauf und runter, jetzt auch bei Radio Frei. Bleibt aber ein guter Song, haben wir festgestellt, Patrick.
Mega geiler Song.
Kommt im Film Marty Supreme vor. Der mega läuft ja aktuell immer noch im großen Kino, im Sinister in Erfurt. Läuft demnächst dann auch im Erfurter Kinoclub am Hirschlerufer und ist für 9 Oscars nominiert. Damit sind wir mittendrin in unseren Oscar-Prognosen. Denn jetzt am Wochenende von Sonntag auf Montag findet die Oscar-Verleihung zum 98. Mal statt. Und für die, die jetzt weniger Film interessiert sind, sagt man sich halt nochmal, der Oscar, das darf man auch jetzt im Jahr 2026 nochmal formulieren, ist der wichtigste Filmpreis der Welt. Jetzt habe ich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, das stimmt schon. Das kann schon sein. Also wichtiger als der Goldene Bär ist er schon.
Na, was kommt denn dagegen an?
Oder also, als die Goldene Palme. Das ist natürlich Filmfestival, das ist ja eine reine Preisverleihung. Aber, ja. Aber es ist schon, man merkt ja immer so, wenn es um Referenzen geht und auch ökonomische Erfolge, die es hilft schon, wenn ein Film einen Oscar bekommt als bester Film, kann das sein, dass er wirklich nochmal 20 Millionen US-Dollar mehr einspielt, aufgrund der Nachfrage, die dann da ist.
Ja, also das kann nicht schaden, einen Oscar zu kriegen, auf jeden Fall fürs Einspielergebnis des Films oder für die Reputation auch im Nachhinein. Man muss halt sagen, mittlerweile hat sich ja die Welt ein bisschen geändert. Also der chinesische Film zum Beispiel, der unfassbar viel Einspielergebnis hat, wird ja noch komplett ignoriert von den Oscars. Da muss man auch dazu sagen, ist ja auch ein Land, was unter einem Regime ist, also deswegen bin ich immer der Meinung, dass vielleicht die Filme auch nicht diese kreative Freiheit haben, die sie vielleicht haben könnten. Aber wenn man jetzt rein die Preise so sieht und das Jahr 25 wird er jetzt bewertet, das ist ja alles Filme, die 2025 gestartet sein müssen, jemals in Amerika, da muss man schon sagen, ist immer noch der Oscar schon die größtmögliche Bewertung des letzten Jahres. Und das wissen auch alle. Und es gibt auch eine Oscar-Season und alle fiebern da auch hin. Und ich meine, seitdem.
Also Oscar-Season ist meistens immer zum Jahresende, Herbst, bei uns dann im Januar, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber das sind immer dann die Filme, da weiß man, das sind die kleinen, feinen Filme, die großen Geschichten, die erzählt werden, die guten Geschichten. Und da weiß man schon, deswegen drückt das rein. Das passiert selten. Bei Gladiator war das so, dass der dann irgendwann schon im Juni gelaufen ist und dann erst ein Dreivierteljahr später bei den Oscars abräumt.
Wurde er nochmal ins Kino gebracht.
Wurde extra mal ins Kino gebracht. Aber in der Regel, hast du vollkommen recht, gibt es sowas wie die Oscar-Season, die Oscar-Saison, wo man weiß, jetzt werden die wichtigen Filme vom Stapel gelassen.
Und ich denke, dass der Oscar auch noch in der Entwicklung ist. Ich denke, jetzt, wo Parasite mal 4 Oscars gewonnen hat, dass diese Globalisierung, das wurde ja auch von bester fremdsprachiger Film zu Best International Feature oder Film geändert, da muss man sagen, der Oscar entwickelt sich ja gerade massiv. Und ich glaube, dass wir da noch weiter gucken werden und auch noch mehr Darsteller, also ich meine, wir haben ja auch einen brasilianischen Film, der nominiert ist, noch mehr in dieses Globale hineinkommen wird, weil es werden weltweit gute Filme gemacht.
Und hast du gesagt, der Oscar entwickelt sich immer, gibt es jetzt schon fast 100 Jahre lang. Und irre, ne? Jetzt gibt es auch eine neue Kategorie, Bestes Casting, finde ich eine tolle Idee, weil das muss man auch mal sagen, es gibt verschiedene Filme, wir werden ja gleich über bestimmte Filme auch mal sprechen, wo man sagen muss, ja, die sind auch einfach gut besetzt, das muss man auch erstmal finden, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die das spielen. Und bemerkenswert finden wir ja immer, und das macht ja auch Spaß, auch jetzt wieder drüber zu reden, zu spekulieren, das gehört ja alles mit dazu, dass man hier eigentlich versucht, seit 98 Jahren, sowas wie einen Wettkampf zwischen den Filmen zu machen, obwohl man ja eigentlich Filme nicht wirklich vergleichen kann. Das ist ja kein Wettrennen, wo man sagen kann, der Film ist genau 2 Sekunden schneller. Aber trotzdem passiert das ja, weil man ja, um mal so anzufangen, anhand der Gesamtnominierung eines Films, der so ein Ranking machen kann. Mhm. Wir sagen das gerne mal, es wurde ja immer wieder erwähnt, Rekordnominierung, was die Anzahl angeht, für den Film Sinners, im Original Blood and Sinners,
nee, umgekehrt,
16
aber,
Nominierungen.
Genau.
Und da irre. Geht es, ja, spielt im 30er, ja, einfach viel. Kann man auch drüber reden, zu viel gehört auch immer dazu, aber um das einfach mal zu sagen, der ist sozusagen, was die Anzahl angeht, gehört mit zu dem Favorit, muss man sagen, auch
zu Recht
immer gewettet, ne? Also
kommen wir gleich schon noch drauf, warum zu Recht, ja.
Platz 2, was die Anzahl zumindest der Nominierung angeht, 13 Nominierungen für One Battle After Another. Wir haben es schon gesagt, den Film könnt ihr auch nochmal bis Sonntag im Erfurter Kinoclub sehen. Sinners kommt auch im Kinoclub nochmal rein. Die
Chapeau,
zeigen ihn auch nochmal.
Und vielen Dank.
Es ist toll, dass sie ihn nochmal zeigen. Und dann geht's weiter. Da gibt's mehrere Filme, die 9 Nominierungen haben. Ich zähle sie mal auf. Marty Supreme mit Timothy Chalamet. Dann Sentimental Value, ein norwegischer Film mit Stellan Skarsgård. Dann für uns, um das schon mal vorwegzunehmen, zu viele Nominierungen. 9 nehme ich auch für Frankenstein. Und 9 Nominierungen auch für Hamnet.
Nee, 8.
Ach, das sind 8, pardon. Dann haben wir 9 noch für Frankenstein, 8 für Hamnet.
Genau, aber das sind die großen, das muss man einfach, danach kommt der nächste Film, Bogonia, mit 4. Deswegen muss man hier einfach sagen, das sind die Schwergewichte dieser Verleihung, aber das Niveau der Filme variiert hier massiv, also für unsere Wahrnehmung auf jeden Fall. Also eben schon 2 Filme, die du eben genannt hast, oder vielleicht sogar 3, sind für mich schon die sind auf jeden Fall, in manchen Kategorien hätte ich mir andere Leute auch vorstellen können. Das verstehe ich nicht ganz, weil die Filmqualität jetzt nicht an das heranreicht, was Sinners, One Battle After Another oder Martin Supreme geliefert haben.
Ja, und wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Du hast ja schon gesagt, Sinners oder Blood and Sinners, das ist immer wirklich ein bisschen irritierend.
Ja, irre, ja.
Zu Recht hast du gesagt, ja. Weil wir haben den Film ja, das ist einer dieser Filme, der schon vor einem Dreivierteljahr im großen Kino gelaufen ist und wir ihn damals gesehen haben. Und ich weiß noch, dass ich dachte, naja, also schon, also von den verschiedenen Gewerken sehr, sehr gut, toll gespielt, tolle Kamera, tolle Musik, wenn wir da auch noch was hören. Aber mich hat der Film damals nicht im Gesamten überzeugt. Du hast ihn inzwischen aber, glaube ich, noch 3 weitere Male gesehen.
Ich könnte ihn ständig gucken und ich höre den Soundtrack auch rauf und runter und die Musik von Ludwig Göransson, der den Oscar kriegen wird als beste Musik für für Sinners. Das ist ein Film, der wächst und wächst und wächst. Mhm. Und die einzelnen Gewerkschaften, das muss man einfach sagen, One Battle After Another ist der bessere Film. Martin Supreme ist der bessere Film. Aber in den einzelnen Gewerkschaften, und die werden ja nun mal einzeln bewertet. Also Kameraleute bewerten Kamera. Musik wird von Musik Leuten bewertet. Da muss man einfach auch sagen, die haben ja schon auch eine gewisse Reputation. Und da ist Blood and Sinners weiter vorne. Und man muss auch dazu sagen, der Oscar ist immer noch ein amerikanischer Preis. Und Filme, die sich mit Rassismus in Amerika beschäftigen, haben immer eine Daseinsberechtigung. Und wir haben vorhin über Green Book zum Beispiel gesprochen, der ja auch das Thema gekriegt hat. Für die ist dieses politische Statement noch sehr, sehr wichtig. Und dieser Film hat, glaube ich, 270 Millionen oder 370 Millionen alleine in der 370.
Sehr, 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 sehr erfolgreich.
Unfassbarer Erfolg für einen R-Rated-Film, also der ja auch für erwachsene Publikum, weil es geht auch um Vampire. Das muss man einfach auch mal, es ist ein wilder Genre-Mix. Aber genau diese verschiedenen Versatzstücke, die ich gerade so sage, die wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn man allein diese Montage, und das sagst du ja selber auch, diese musikgeschichtliche Montage, die in diesem Film ist, das ist wie ein eigener Kurzfilm. Und das ist die perfekte Symbiose der einzelnen Gewerke. Und das muss man einfach sagen, dass diese 2 Faktoren, dass die Gewerke toll sind und dass es ein wichtiges Thema für die Amerikaner ist, sorgt einfach dafür, diese ganzen Nominierungen zu haben und sorgt vor allem dafür, dass er auch Paul Thomas Anderson gefährlich werden kann.
Paul Thomas Anderson, Regisseur von One Battle After Another, und du hast gesagt, zwischen den beiden wird es am Ende laufen. Wir werden sehen, wer die Nase vorn hat. Es kann wirklich eine Überraschung geben, das beste Film wirklich dann Blood and Sinners wird.
Wahrscheinlich werden sie es aufteilen. Wahrscheinlich werden sie
Regie und bester Film
wieder aufteilen. Ich glaube, dass Ryan Coogler beste Regie kriegt, obwohl Paul Thomas Anderson wirklich dran ist. Also es gibt ja keinen Regisseur, der so viele nominieren in den letzten Filmen.
Er ist ja auch mit Produzent von One Battle After Another. Und er wird auf jeden Fall mit dem Oscar nach Hause gehen.
Ja, er wird besten Film wird er kriegen, aber ich glaube, dass Regie wird so ein Statement sein, das werden wir Ryan Coogler geben, weil er ja auch so ein Kind bei der Welt ist. Ich meine, der hat Black Panther gemacht und nächster halt Fruitvale Station. Der hat Creed gemacht und jetzt Sinners gemacht. Also es ist ja auch ein Gratwanderer, ein Borderliner, filmisch gesehen.
Wir können dann nochmal, wir haben ja die Namen schon genannt, nochmal auf die 3 Filme eingehen, die völlig überschätzt sind, also auch was die Anzahl der Nominierungen angeht. Ich habe ja schon gesagt, Sentimental Value 9 Nominierungen, Frankenstein 9 und Hamnet dann 8 Nominierungen. Alle 3 Filme haben wir uns nur verwundert die Augen gerieben, warum die überhaupt auftauchen. Also gerade Frankenstein kann sich, und wir schätzen eigentlich Guillermo del Toro, also gerade eben durch Pans Labyrinth und Pacific Rim ist schon ein bisschen her. Also er hat seinen Mut schon ein bisschen verloren, aber Frankenstein ist wirklich ein Film, der nicht dolle ist. Hamnet verstehe ich nicht, den Hype, ehrlich gesagt, wahrscheinlich weil Spielberg produziert hat, ist der so. Sentimental Value war für uns, haben ihn im Kinoclub gesehen.
Richtige Enttäuschung.
Das war eine richtige Enttäuschung.
Ja, also ich würde hier auch nochmal unterscheiden, ich habe Frankenstein mir jetzt nochmal angeguckt, weil ich es auch nicht verstehen konnte. Also Frankenstein hat mich ein bisschen getriggert, muss ich ganz eindeutig sagen, weil ich finde auch, dass beim ersten Mal gucken viel, viel Bekanntes gekommen ist. Beim zweiten Mal gucken ist mir dann aber aufgefallen, dass der schon neue Ansätze hat. Also der hat schon auch die Sichtweise des Monsters wird neu gemacht. Er hat auch die Bewegungspunkte da. Also da muss ich schon sagen, und Ausstattung machen wir uns nicht vor und Make-up, das sind schon auch gerechtfertigte Oscar-Nominierungen. Hier komme ich noch mit. Aber Hamnet, völlig überrated. Also das ist ein Film, der selbst auf der Berlinale wäre der Durchschnitt gewesen. Das muss man einfach klar sagen. Und das ist irgendwie eine doppelte Beleidigung gewesen, habe ich das Gefühl. War gar nicht so gemeint, aber die Leute, die uns ja öfter hören, wissen, was ich damit meine. Aber Sentimental Value, vor allem nach dem großartigen, der schrecklichste Mensch der Welt, der vor einigen Jahren ja gelaufen ist. Vor allem
vom gleichen Regisseur Joachim Trier,
der ja auch hier noch beste Regienominierung gekriegt hat. Das ist eine Frechheit. Also das verstehe ich nicht. Und auch die Darsteller, nichts gegen Stellan Skarsgård, der hier toll spielt, aber Oscar-Nominierung und auch beste Hauptdarstellerin. Puh, da fand ich sie ein schrecklichster Mensch der Welt tausendmal besser. Und bei Hamlet ist die gleiche Kritik. Bei Hamlet ist nichts Neues. Hamlet ist ein Film, das ist das ZDF kleines Fernsehspiel. Nein, das ist unfair. Es gibt bessere ZDF kleines Fernsehspielfilme, die solche Themen aufgreifen. Das ist ein vorhersehbarer Film. Das Finale ist mit einer Musik, die Max Richter vor 10 Jahren veröffentlicht hat.
Die toll ist die Musik.
Der Wahnsinn ist, aber da denke ich mir so, also ich habe jetzt letztes Wochenende noch Hochzeitsvideo von meiner Mutter gemacht und da habe ich auch die Musik drunter gelegt. Da kriege ich jetzt auch eine Oscar-Nominierung. Also das ist auch, was Innovation betrifft, auch rückständig. Und da muss ich einfach sagen, diese drei Filme sind völlig, also die gehören nicht da rein. Also da ist Sinners wirklich ein absolutes All-Time-Meisterwerk gegenüber diesen drei Filmen, was er nicht ist. Ich möchte nur nochmal sagen, so als bevor wir jetzt das noch so ein bisschen vergessen, Martin Supreme gehört für mich absolut da oben rein. Für mich ist Martin Supreme die Überraschung der Oscar-Season. Das ist wirklich, das hätte ich nie erwartet. Ich dachte, es wird eine One-Man-Show. Timothée Chalamet ist der absolute Super-GAU, wird für uns beide, also es gibt eigentlich für zwischen Michael B. Johnson, der für Sinners
Michael B. Jordan
genau, und zwischen Timothée Chalamet wird es ausgehen, aber das muss, Timothée ist dran, der trägt den Film und dann ist der aber in so einer Welt, die 80er Jahre sehen aus wie noch nie, das Tischtennisspiel sieht aus wie nie und deswegen sind die neuen Nominierungen auch gerechtfertigt und deswegen auch beste Filmnominierung gerechtfertigt.
Ich möchte nochmal den Klugscheißer spielen und korrigieren. Es sind die 50er Jahre, aber mit 80er Jahre Musik.
Das 80er Jahre Musik, 50er Jahre, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Danke,
Rainer. Aber das fand ich bemerkenswert an dem Film, dass er das sehr klug gemacht hat, eben nicht klassisch immer zeitgenössische Musik zu verwenden, sondern das wirklich anders zu machen. Martin Supreme. Da du es jetzt gerade mal so angeschnitten hast, wir gehen jetzt mal nicht in alle Kategorien rein, nur in ein paar. Und die wichtigste, muss man sagen, ist schon beste Hauptdarsteller und ehrlich gesagt auch die interessanteste. Du hast ja eben schon gesagt, Timothée Chalamet wird ihn wahrscheinlich auch bekommen und da darf sich auch keiner beklagen. Wir erwähnen trotzdem gerne an der Stelle, dass Leonardo DiCaprio zum 8. Mal inzwischen nominiert
auch
ist
jetzt
für One Battle After Another. Er hat schon einen im Schrank stehen für The Revenant, also er kann sie entspannt zurücklehnen. Mich freut es sehr für Ethan Hawke, der bereits 5-mal nominiert war, es nie bekommen hat, in verschiedenen Kategorien, auch mal als Drehbuchautor und so weiter, auch mal als bester Nebendarsteller für Training Day. Jetzt wirklich Premiere müsste es sein als bester Hauptdarsteller, das erste Mal für Blue Moon, ein Film, wo wir immer noch suchen, wann läuft der, wo läuft der, hoffentlich läuft der
seine
bald.
Seine Performance ist der Wahnsinn. Er trägt den Film, er ist der Film gerechtfertigte Nominierung.
Weitere Nominierungen sind in der gleichen Kategorie weiter. Bester Hauptdarsteller Michael B. Jordan, du hast schon gesagt, der spielt ja eine Doppelrolle in Blood
and Sinners.
Ganz weit
oben.
Und spielt das auch wirklich gut. Und ich habe nicht eine Sekunde gedacht, mein Gott, ist eine Doppelrolle. Ich habe das wirklich als zwei verschiedene Persönlichkeiten gesehen. Das ist wirklich stark.
Ja. Und Chapeau an Regie, Chapeau an Kamera, aber Chapeau auch an das Schauspiel.
Und dann mein Geheimtipp, Wagner Moura, brasilianischer Schauspieler, der schon groß geworden ist vor fast 20 Jahren mit dem Berlinale-Gewinner damals Tropa de Elite, da hat er die Hauptrolle gespielt. Toller Typ, er hat ja schon Pablo Escobar, auch in Narcos
großartig
gespielt und jetzt eben in The Secret Agent.
Und in Civil War, da waren wir doch, da war er Leading Role neben Kirsten Dunst, das darf man nicht vergessen. Wahnsinnig guter Schauspieler, durfte ich ja leider noch nicht sehen, das ist ja der einzige Oscar-Film, den ich nicht gesehen habe, also der als bester Oscar-Film nominiert ist, aber hier auch wieder seit City of God, glaube ich, der nächste brasilianische Film, der wirklich auch mal die Schwergewicht-Oscar-Nominierung und ich finde es wirklich mutig und toll, da auch den Darsteller mit reinzunehmen. Deswegen, das wird nämlich ganz oft bei solchen Filmen vergessen, dass die manchmal ganz wundervolle Darsteller haben und dann aber doch der Amerikaner wieder nominiert wird. Und deswegen, Moura, ich muss ja ehrlich sagen, würde er ihn kriegen, wäre ich nicht unglücklich. Das wäre so wie so das Außenseiterpferd gewinnt. Weißt du, so alle
definitiv.
Sind so
also ich würde sogar sagen, da wir jetzt gerade ein bisschen schon auch bei Prognosen sind, also sehr wahrscheinlich wird ihn Timothée Chalamet kriegen. Sollte er den auch nicht bekommen, jetzt lege ich mich aus dem Fenster, wird es Wagner Moura werden. Wer noch mitspielt, ist Michael B. Jordan, Außenseiter. DiCaprio wird ihn nicht bekommen. Also ich lasse mir sofort eine Glatze scheren, wenn er ihn bekommt. Er bekommt ihn nicht und Ethan Hawke wird ihn auch nicht bekommen. Das sind die beiden Außenseiter.
Eine
bei den
Außenseiter-Prediction habe ich trotzdem. Was ist, wenn One Battle After Another? Ich meine, wir haben den letztes Jahr gesehen und wir kamen ja gar nicht raus aus den Freundentränen und wir fanden ihn ja auch großartig. Was ist, Und das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, wenn dies Jahr mal die Oscar-Season sagt, das ist das Jahr des Paul Thomas Anderson, wir geben den 10. Und auch Leo. Und das ist eine Sache, so wenn ich
da
mal...
Da kann ich gut damit leben. Da gehe ich mit einem Grinsen in den Montagmorgen.
Und das meine ich. Also eigentlich, wenn wir so unsere, wenn wir jetzt wirklich mal in uns gehen würden, was wirklich der beste Film ist, der wirklich alles geliefert hat, und dann ist das eigentlich One Battle After Another. Das ist ja der Film, wo wir ja gar keinen Zweifel dran lassen. Und wo wir ja heute noch immer noch über Situationen sprechen. Und da könnte ich mir vorstellen, warum nicht mal so ein Schweigen der Lämmer? Weißt du, einfach mal so alles geben, was da ist. Und deswegen muss ich sagen, so eine kleine Chance für Leo gibt's auch, wenn die dies Jahr sagen, scheiß auf Gießkannenbetrieb, das ist das Jahr des Paul Thomas Anderson und deswegen kriegt ihn auch Leo. Das ist
das
so eine kleine
Hoffnung.
Das kann
sein, dieser Mitnahmeeffekt. Ja, ja, genau. Und das wäre auch nicht unverdient, ehrlich gesagt, weil DiCaprio spielt extrem gut wieder. Ja, also ja. Es ist wirklich, aber um auch mal das Pendant zu nehmen, beste Hauptdarstellerin, da muss ich ganz ehrlich sagen, hallo, das gab bessere schauspielerische Leistungen, die wahrscheinlich nicht berücksichtigt wurden. Soll ich dir was sagen? Hier wird's Jessie Buckley sogar bekommen für Hamnet, weil einfach die Konkurrenz so schwach ist, beziehungsweise Emma Stone ist großartig in Begonia, sie hat aber schon zwei. Hätte sie noch keinen, würde ihn Emma Stone bekommen, zu Recht auch. Aber Jessie Buckley in Hamnet, Und eigentlich, du hast ja gesagt, ich habe nicht gesehen, Rose Byrne soll ja richtig gut sein, ja. In If I Had Legs, I Would Kick You. Ja. Möglicherweise hätte sie ihn mehr verdient als Jessie Buckley, wird aber nicht bekommen.
Weil?
Ich weiß es nicht.
Also ich habe
also
so überlegt. Also
überhaupt nicht. Also mich, wir haben noch die anderen Preise. Hat sie jetzt mal einen Preis im Vorfeld gewonnen? Bislang nicht. Also jetzt bei den Screen Actors und so weiter gilt.
Wer hat denn da gewonnen? Immer Jessie Buckley?
Meistens Jessie Buckley.
Also ich sage, da bin ich auf der Seite. Ich glaube, Emma Stone kriegt ihn, weil es wäre
nicht unverdient.
Begonia ist der Wahnsinn. Ja. Also, aber ich sage so, ich glaube, das ist die neue Meryl Streep. Ich glaube, dass sie mittlerweile so geschätzt wird, sie ist ja auch total in dieser ganzen Künstler-Community mit Taylor Swift um die Häuser ziehen, mit Greta Gerwig um die Häuser ziehen. Also, weißt du, was ich meine? Sie ist schon in diesem Künstler-Konglomerat und deswegen glaube ich sie vor nicht. Und ich muss sagen, ich habe bei Rose Byrne ist meiner Meinung nach die stärkste Performance von all diesen Performances, die ich gesehen habe. Und ich glaube, dass das so ein Ding wird. Wie hieß denn das, wo Michael Douglas damals den Darsteller-Oscar gewonnen hat für
Wall Street?
Und das war ja auch, der war ja nur in der Kategorie nominiert. Mhm. Aber alle waren sich klar, den kriegt er. Und ich glaube, dass das so ein Ding werden könnte. Und La Vie en Rose war ja auch so. Kam aus nichts, hat die ja gewonnen. Und ich glaube, dass deswegen die Außenseiterchancen bei Rose Byrne Ding. Und ich glaube, Jessie Buckley ist dies ja nicht dran.
Wäre ja nur gerecht. Also, ihr habt es ja nicht überzeugt, muss man sagen. Also, du hast ja eben gerade gesagt, in The Pride war sie ja für dich überzeugender.
Ja.
Also deswegen, also ich würde mich freuen, wenn ich glaube dir, dass das Rose Byrne gut war. Und Emma Stone, muss man auch ganz ehrlich sagen, sie ist einfach gut. Und wenn sie ihren dritten Oscar mit nach Hause nimmt, dann können wir auch gut damit leben. Dann
ironischerweise war sie ja nie näher dran. In den anderen Jahren ist sie ja zum Beispiel gegen Margot Robbie angetreten, die ja auch meiner Meinung nach den Oscar damals verdient hätte.
Und einmal hat sie auch gegen Sandra Hüller gewonnen in Anatomie eines
also
Falls.
Da waren ihre knapp, Chancen ja. wesentlich geringer. Ich finde, dieses Jahr hätte... sind die größten Chancen in der Konkurrenz. Also ironischerweise, wenn sie jetzt verlieren würde, dann muss sie wahrscheinlich nur noch gegen Große antreten, weil sie da gewinnt. Also für mich ist Emma Stone, ich muss auch ehrlich sagen, ich find's geil, mal wieder so eine Darstellerin oder einen Darsteller oder so einen Typen zu haben, der einfach auch gewinnt. Der einfach so, weißt du, wenn Daniel Day-Lewis angetreten ist, dann war die Chance einfach exorbitant hoch, dass der gewinnt. Und ich glaube, der hat auch 50% seiner Nominierung hat er ja auch gewonnen, ne? Und Emma Stone ist für mich mittlerweile an diesem Zenit angekommen. Auch mit wem sie dreht, wann sie dreht, was sie dreht, was für eine fearless Performance sie auch gibt. Also wirklich, die geht ja wirklich all in, die vertraut ihren Regisseuren ja komplett. Deswegen, kleine Laudatio für diese Dame, sie ist großartig.
Großartige Schauspielerin. Wir nehmen so eine Kategorie, die finde ich auch sehr spannend. Neben Hauptdarsteller finde ich Nebendarsteller sehr spannend. Da streiche ich aber gleich mal zwei Leute durch, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. Stellan Skarsgård haben wir schon gesagt, Sentimental Value. Was soll das? Also Stellan Skarsgård großartig, aber nicht für diesen Film. Und Jacob Elordi, großes Missverständnis in Frankenstein nominiert. Bitte, Entschuldigung. Ja.
Also beim zweiten Mal habe ich gesehen, wie viel Screentime er wirklich hat. Aber das ist kein Vergleich zu den anderen Nebendarstellern.
Und jetzt nehmen wir mal die drei, die noch übrig sind. Delroy Lindo für Blood and Cinders. Muss man sagen, ist wirklich eine extrem gute Performance. Kann ich mir vorstellen, dass er bekommt. Auch so interessant, so seine Geschichte. Er hat immer in verschiedenen Filmen schon mitgespielt, schon ganz lange. Und jetzt ist er das allererste Mal in seiner Karriere überhaupt für einen Oscar nominiert. Spielt auch wirklich sehr gut. Und es wäre nicht unverdient. Und dann haben wir wieder One Battle After Another. Ein Duell zwischen Sean Penn und Benicio del Toro. Ich muss ganz ehrlich sagen, da steht jetzt bei mir mal Prognose und Wunsch überein. Sean Penn.
Ja.
hoffe ich, dass er bekommt. Und es ist auch die Prognose, dass er es kriegt. Also er hat jetzt oft nicht gewonnen, muss man sagen. Aber ich glaube, jetzt bei der Ziellinie wird er jetzt alle anderen überholen und wird es dann kriegen. Und das wäre sein dritter Oscar. Und das würde auch nochmal zementieren, was für ein guter Schauspieler auch Sean Penn ist.
Und auch schon früh, also selbst, also Sean Penn hat immer überzeugt. Sean Penn hat immer was aus der Rolle rausgeholt, aber ohne typische Sean Penn zu sein. Also wenn man nun mal Milk und Mystic River vergleicht, das sind ja Unterschiede wie Tag und Nacht.
Auf jeden Fall.
Und auch diese Rolle, und das war ja auch unsere, wir haben ja gesagt, wenn eine Oscar-Nominierung für diesen Film rausspringt, dann die für Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, jetzt sage ich, also Benicio del Toro wollte ich jetzt schon sagen. Nein, für Sean Penn. Benicio del Toro hat aber ihn jetzt oft im Vorfeld bekommen, muss man auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, und das haben wir ja auch schon in den letzten Monaten gesagt, Sean Penn ist so wie dieses Pferd, was die ganze Zeit mittrabt, um am Ende zu sagen, dann beschleunige ich mal kurz, um den Preis abzuholen. Und das wird wirklich, und das Schöne ist ja auch, so kontrovers wie Sean Penn ja auch gesehen wird in der Künstlerebene und so querulantenmäßig ja auch oft auftritt, alle sind sich einig, dass seine Performance trotzdem über den Zweifel erhaben ist. Und deswegen, da ist die Academy hoffentlich auch frei.
Da muss man auch mal unterscheiden zwischen der Person Sean Penn, der auch manchmal ein bisschen viel trinkt und so weiter, da immer seine kleinen Ausfälle hat, und eben dem Künstler Sean Penn. Der Künstler Sean Penn, der steht für mich außer Frage, gehört eben auch zu den ganz Großen. Wir können jetzt nicht weiter mit den Kategorien machen. Wir könnten nur empfehlen, schaut euch selber mal die Oscar-Nominierungen an. Sehr, sehr interessant, weil das auch sehr inspirierend ist. Weil wir können nur sagen, nochmal abschließend, die Filme, die wir wirklich schätzen, bei denen wir hoffen, dass sie möglichst viel mitbekommen. Ganz oben natürlich One Battle After Another. Du würdest auch noch sagen, Blood and Sinners. Du hast auch Mach dich Supreme als Film der Herzen für dich entdeckt. Und wir hoffen, dass Hamnet möglichst wenig bekommt. Wir sind jetzt mal ein bisschen gehässig, das dürfen wir jetzt auch mal sein. Frankenstein hat da bitte überhaupt nichts verloren. Und Sentimental Value will ich da auch nicht oben auf dem Treppchen sehen. Das muss ich mal so deutlich sagen, dazu ist der Film.
Aber seitdem Coda gewonnen hat als bester Film, muss ich sagen, also ich lehne mich mal noch weiter aus dem Fenster, Sentimental Value, Frankenstein und Hamnet haben es weniger verdient, den Oscar als besten Film zu kriegen als F1.
Oh, jetzt hast du ja was gesagt. Trotzdem schön, dass immerhin F1, der Formel 1 Film, viermal nominiert ist. Ja,
dann ist der finde ich besser. Der hat mehr Daseinsberechtigung, mehr Kreativität und mehr Besonderheit als diese anderen drei Filme.
Wir holen uns mal kurz Luft. Wir können uns sagen, schaut die Oscar-Verleihung. Wir schauen sie ja gemeinsam und sind dann gespannt, wer am Montag früh, wird es ja dann sein, mitteleuropäischer Zeit, die meisten Oscars bekommen hat, wer den besten Film bekommen hat. Wir hören mal einen Song aus Blood and Sinners. Nicht den Nominierten, sondern wir hören Seance.
Oh, von, Seance, das ist mein Berlinales. Du kennst mich, Reinhard. Das ist eine Sexszene übrigens, by the way. Einfach mal gleiten lassen beim Kochen jetzt.
Two sides of a coin, two sides of a war, two sides of reality, one foot back in the door. And I still haven't learned my lesson, so I'll go all over again with you. I still haven't learned my lesson, but what else can I do? I'd rather see you in this chaos, and your love be so demanding, than see you in a seance, and to come back to this life empty-handed, two sides of a curse. Two sides, for better or for worse, still I'll adore you, I'll adore you, still I'll adore you, I'll adore you, I'll adore you.
Blake aus Blood and Sinners, beziehungsweise Sinners, einer der großen Oscar-Favoriten. Wie viele Oscars er bekommen wird ab Montag früh,
16,
wissen wir es. Und wir grüßen mal die zugeschalteten Hörer und Hörerinnen, Angelika, Jonte, Ed, Sarah und auch Christel, und kommen jetzt zu etwas ganz anderem.
Genau. Ein Film, der bei der Oscar-Verleihung ja nach deiner Ansicht nach, weil du hast ja ihn auch letztes Jahr in deine Top 6 mit reingenommen, wenn ich mich nicht unrecht erinnere.
Das stimmt.
Ein Film von Richard Linklater, der dieses Jahr auch mit Blue Moon auch nominiert ist. Ich glaube auch Drehbuch, ich bin mir gar nicht sicher. Hat 9 Film und der ist so still und heimlich rausgekommen, dass ihn kein Mensch mitbekommt. Aber Gott sei Dank gibt es die Halunken, Gott sei Dank gibt es Reinhard und Gott sei Dank gibt es jetzt den Patrick, der Reinhard zu dem Film befragen darf, Nouvelle Vague. Aber allein schon das, da gehen ja schon die Herzen der Filmwelt auf. Was, das ist ja die größte filmische Strömung aus Europa aller Zeiten. Overrated, meiner Meinung nach. Wie heißt dieser? Ist egal. Bevor ich jetzt weiter mich in Ungnade begebe, aber Nachbearbeitung kann ja manchmal schöner sein, als den wirklichen aktuellen Zeitgeist damals getroffen zu haben. Und Richard Linklater hat sich angestellt mit unbekannten Darstellern einen Film, also nichts Geringeres als die Nouvelle Vague aus ihren Machersicht zu beschreiben. Und Reinhard, du erzählst uns erstmal aus wessen Sicht und warum und wie lange und was für ein Film das überhaupt geworden ist.
Das sind ja so viele Fragen.
Reinhard, hau einfach mal alles raus.
Ich versuche erstmal, weil wir immer sehr voraussetzungsreich sind, so ein bisschen zu ordnen. Ein Amerikaner in Paris, wir haben schon gehört, Richard Linklater, Amerikaner, wirklich eigentlich der klassische Independent-Regisseur, das ja. Du gesagt, mehrfach für den Oscar nominiert, aktuell in der Tat auch für den anderen Film Blue Moon fürs Drehbuch mit nominiert. Und der hat sich eben eines Themas angenommen, was ja ein französisches Thema ist, deswegen habe ich Paris gesagt, denn der Film spielt in Paris.
Ganz
und bezieht sich auf, deswegen heißt der Film so, Nouvelle Vague, auf Französisch Neue Welle. Und gemeint ist natürlich damals diese Bewegung von Filmkritikern, es waren vor allen Dingen Männern, die eben in den 50er Jahren gesagt haben, Moment, das Kino hier, das ist doch staubtrocken und ist konventionell, das, was die da machen, können wir besser machen. Wir können
das amerikanische Kino, muss man auch sagen.
Das war ihr Vorbild.
Genau.
Und wir versuchen das jetzt auch so zu machen. Und einer derjenigen, der da den ersten Film gedreht hat, es gab auch noch andere, aber einer der ersten war Jean-Luc Godard. Für ganz viele Cineasten, um mal diesen Begriff zu nehmen, ist es natürlich dann der Held auch gewesen. Und der hat einen Film gedreht namens Außer Atem. Und in Nouvelle Vague wird eigentlich die Geschichte erzählt, wie es zu Außer Atem gekommen ist und wer da alles im Umfeld mit beteiligt ist. Und wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt uns an aus Nouvelle Vague und kriegen dazu ganz viele Namen jetzt, die da kommen. Die meisten sind übrigens damals Kritiker gewesen, später auch selber dann Regisseure.
Der in der Mitte ist Truffaut. Und links von ihm sitzt Chabrol. Der mit der dunklen Brille ist Jean-Luc Godard. Er ist ein echtes Genie. Zumindest wird er dir das sagen.
Ich bin bereit für eine Regie. Ab sofort.
Heutzutage liebt doch jeder die Nouvelle Vague.
Alles, was man für einen guten Film braucht, ist ein Mädchen und eine Knarre.
Oh nein, nicht Gene Seberg.
Ich habe nie gesagt, dass ich den Film machen werde.
Das hier ist die Zusammenfassung des Films. Und zeig das bloß niemandem, klar?
Okay. Wow, was für Eindrücke. Also ich bin sofort überzeugt. Aber ich war damals, hing ich schon an deinen Lippen, als du mir von diesem Film berichtet hast. Weil das Filmgenre des Filmemachens übers Filmemachen ist ja für uns beide, ist das natürlich ein Geschenk. Und sag uns mal, was das für eine Art, also aus dem Trailer wirkt es ja wie so eine leichte, charmante französische Komödie, aber die Kunst zu revolutionieren kann ja mitunter auch Widerstände hervorrufen. Was für eine Art Film ist es denn geworden?
Also Komödie ist vielleicht zu viel gesagt, das Wort charmant trifft wirklich zu. Ein sehr charmanter Film in Schwarz-Weiß gedreht und natürlich. Wir sind wirklich in dieser Zeit des Jahres 1959, wir merken so richtig, ja, die haben einfach Lust, den Film zu machen und es ist auch wirklich, also wenn man sich für Filme interessiert, freut man sich wirklich so ähnlich, wie wir jetzt auch mit den Augen geleuchtet haben, ihr konntet es ja nicht sehen, wenn man all die Namen hört, dieses Umfeld und so beginnt auch der Film, dass eben verschiedene Menschen in einem Kino sitzen, wir sehen wirklich, wir als Publikum sehen uns eigentlich gespiegelt, wir sehen ein anderes Filmpublikum und dann wird im Vorspann so eingeblendet, gar nicht der Schauspielname, sondern jedenfalls der Rollenname, ne?
Irre, ne?
François Truffaut und so, mein Gott, also da, wir machen jetzt viel Name-Topping, aber muss dazu sagen, für die, die sich weniger auskennen, das sind alles Leute, die später wirklich berühmt geworden sind als Regisseure und tolle Filme gedreht haben. Und dieser Film macht das auch eben sehr charmant. Selbst wenn man keine Ahnung hat von der Nouvelle Vague, kriegt man mit, hier ist jemand leidenschaftlich dabei fürs Filmemachen. Jean-Luc Godard, der eben eigentlich hat er kein Geld, nur große Klappe. Er findet dann einen Produzenten, der ihm Geld gibt und dann legen sie los. Und wer außer Atem gesehen hat, ich habe auch Lust, den Film mir nochmal anzuschauen. Du hast natürlich recht, das ist kein Film, wo man sagt, oh, der ist erzählerisch ganz toll. Mhm. Man merkt an, dass er sehr sprunghaft ist, aber ästhetisch ist er sehr, sehr weit und man merkt eben auch, dass der erzählerisch nicht im Fluss ist, woran das liegt. Das erfährt man nicht in Nouvelle Vague, weil da vieles einfach improvisiert ist und ganz oft dann eben gesagt wird, was drehen wir heute, ne? Wir gehen jetzt einfach mal raus auf die Straße und ihr improvisiert. Erzählt einfach irgendwas, wir synchronisieren sowieso nach. Und, und das alles, da werden wir dabei begleitet, lernen natürlich auch die Hauptdarsteller kennen, also Jean Seberg. Die wird gespielt von Zoe Deutsch und dann Jean-Paul Belmondo, der später ja ein ganz großer Star wurde, wird von Aubrey Dulong gespielt. Und das Schöne ist, er hat wirklich Schauspieler gefunden, beziehungsweise die auch so zu hergerichtet, dass sie ihren Originalen sehr, sehr ähnlich sehen. Und es macht einfach Spaß, so bei so einem Filmdreh mit dabei zu sein. Es ist auch nie langweilig und man muss auch, deswegen ist Komödie schon nicht ganz falsch. Ich musste oft lachen, wenn es dann irgendwie heißt, ja, und was drehen wir heute noch? Und es war irgendwie erst Mittag. Ja, heute nichts mehr, könnt nach Hause gehen. Ja, und das ist schon irgendwie toll. Und dann überdrehen sie wieder und am Ende kommt dann dieser, das muss man ja wirklich sagen, auch wenn wir heute nicht mehr so überzeugt sind von Außer Atem, aber damals war der Film bahnbrechend und wurde so wahrgenommen.
Na, das Besondere an Außer Atem war ja vor allem, dass er solche altbekannten Regeln einfach, also es ist ja eigentlich ein Antifilm und das haben die ja auch gesagt, dass sie ja bewusst das amerikanische Gangster-Genre damit auch so untermauern oder nee, wie nennt man das, untergraben wollten und verändern wollten, eher so Brecht-mäßig und ist ja auch ein schöner Übertrag zu Richard Linklater, der ja das ja auch probiert, also wenn man nur so Scanner Darkly sich mal anguckt oder auch solche Projekte wie Boyhood, wir müssen das jetzt nicht weiter aus, also man kann sich gerne mal mit dem Regisseur beschäftigen. Umso toller ist es ja, auch hier zu sagen, und das ist ja eigentlich auch schon ein Bruch, ich nehme nicht bekannte Leute, die sich anpassen, sondern ich sage einfach, nö, das sind die. Und das alleine, als du mir das damals erzählt, ja Patrick, die wurden am Anfang so genannt, ist als bei mir gezuckt. Also da habe ich schon gesagt, oh, Richard. Und jetzt nur mal so, dieser Film läuft ja jetzt Gott sei Dank auch bei uns in der Nähe. Aber wenn du jetzt wirklich wenn du jetzt mal jemanden diesen Film empfehlen musst, der überhaupt nichts von Nouvelle Vague oder ähnliches erzählt bekommen hast, warum sollte ich mit ihm, weil wir beide haben ja diese Filmbrille, wir haben ja dieses, der Name Godard fällt und dann, werden wir hellhörig. Wenn jetzt keiner damit was anfangen, wir machen jetzt mal einen Service, warum sollte man sich den Film angucken?
Erstens, weil vielleicht Leute, die sich nicht für Film interessieren, eine Idee bekommen, warum sich Leute für Film interessieren, okay. Warum das eben eine Leidenschaft ist. Und dann muss ich sagen, der Film spielt ja in Paris. Natürlich, es gibt ja immer so diese berühmten Sachen, dass man sagt, ich wäre gern mal in Italien der 50er Jahre in Rom oder ich wäre gern auch mal in Paris der 20er Jahre, ist ja Thema in Midnight in Paris. Und wenn man diesen Film sieht, also einfach, wer auch Paris mag, und wir können jetzt von Erfurt aus seit Dezember direkt nach Paris fahren, Paris ist ja immer noch eine tolle Stadt. Das Paris der 50er, das ist schon auch eine Liebeserklärung an die Stadt Paris. Also der, wer sich für Paris auch interessiert, mal ganz banal gesagt, der soll sich Nouvelle Vague auch anschauen. Es ist einfach toll, man bekommt so Lust auf diese Art der 50er Jahre, als es noch keine Smartphones gab, als das Leben noch anders war. Kaffee schlürfend ist man durch die Kante gelaufen und hat
Baguette
sich
in Plastik
unterhalten.
In Tüten tragen und das Mütze schräg aufsetzen haben auch, oder?
So, ja, auch Klischees werden da, kommt das
kommt
nicht
mit
vor.
Kommt ein Pantomime in dem Film vor?
Kommt nicht mit vor. Aber es ist einfach so leicht und augenzwinkernd, auch dieses Schnipsen, was wir eben im Trailer gehört haben, genauso ist die Stimmung des Films. Deswegen, wenn jemand so gar nicht Ahnung hat von Film, auch da ist es der richtige Film.
Also, Liebeserklärung von Richard Linklater für uns an Nouvelle Vague, ans Paris und ans Filmemachen an sich, kann man gucken. Momentan im Lichthauskino in Weimar, aber, und das war ja meine große Freude, auch er kommt auch nach Erfurt, leicht verspätet. Und ich meine, du hast ihn letztes Jahr geguckt und hast gesagt, hoffentlich kriegt er einen Release. Und da muss man ja auch mal sagen, Richard Linklater ist kein Regisseur, das ist ein Independent-Regisseur. Und der Begriff Independent kann synonym mit Richard Linklater benutzt werden. Das ist einer der letzten wirklich wirklich total unabhängigen Regisseure, die aber nicht mit Affekten und überdrehten und besonderen Hans hier, sondern der den Stil des Films an der Idee des Films anpasst. Und so ein Regisseur, die hat man einfach hier draußen vielleicht 5, 6 auf diesem Planeten. Deswegen schön, dass dieser Film ins Kino kommt. Und alle rennen diesen Film bitte auch im Kino gucken. Reinhard ist mega überzeugt. Ich bin jetzt schon durch Reinhards Erzählungen verliebt. Bitte geht in diesen Film und schaut ihn euch an.
Genau. Nouvelle Vague, du hast schon gesagt, aktuell im Lichthaus in Weimar. Und wer noch ein bisschen wartet, in anderthalb Wochen, ab Donnerstag, den 26. März.
Auch und eine Woche lang auch. Man hat 7 Vorstellungen, die Chance, diesen Film zu gucken.
Wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und zwar aus einem Film, der vor inzwischen 11 Jahren keinen einzigen Oscar gewonnen hat, aber ein paar Nominierungen hatte und von dem heute klar ist, dieser Film bleibt, ist ein Klassiker geworden. Die Rede ist von Christopher Nolans Interstellar. Hans Zimmer war damals nominiert und wir
keinen hören jetzt Oscar.
Cornfield Chase. Das ist auch ein toller Score. Eigentlich hätte ihn Hans Zimmer damals schon bekommen müssen. Was für ein großartiger Score von Hans Zimmer aus Interstellar war das Cornfield Chase. Und das ist ein Film, vor 11 Jahren war Interstellar für einige Oscars nominiert, für nicht viele, unter anderem eben für die beste Musik. Er hat damals keinen Oscar gewonnen. Es war wirklich das Jahr von 12 Years a Slave und das Jahr von Gravity vor allen Dingen. Aber wenn man die Filme nebeneinander stellt, Gravity ist ein großartiger Film, auch sehr erfolgreich gewesen. 12 Years a Slave fand ich auch sehr gut. Aber von den drei genannten geblieben ist eben Interstellar. Und ein weiterer Film war damals für 5 Oscars nominiert, The Wolf of Wall Street, hat keinen einzigen bekommen. Auch der ist ein Klassiker geblieben. Es war ja interessant bei Oscars, dass die Filme, die prämiert wurden, gar nicht dann so die Klassiker geworden sind, sondern eher die, die man übersehen hat. Aber immerhin nominiert hat.
Und also das ist, und ja, ich glaube, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Sie waren ja trotzdem bei den Filmen des Jahres dabei. Und das ist so
das
eine
ist
Sache,
das
ist ja ganz bei vielen Klassikern so, dass die so neben Kategorien gerne auch mal so 1, 2 Mal nominiert wurden. Aber Interstellar ist, das muss man ja jetzt auch mal so im Nachhinein wirklich sagen, das war ja auch ein emotionaler Film. Also deswegen vielleicht auch der emotionalste von Christopher Nolan. Und die Musik, Hans Zimmer halt bei seiner Live, also ich habe den ja mal live gesehen und hat da auch gesagt, und Hans Zimmer sagt ja jetzt, bewertet ja seine Scores nicht unbedingt, und er hat gesagt, also der Ja, ist mir schon gelungen, hat er dann ganz zurückhaltend auf der Bühne gesagt. Was für ein Understatement, weil das ist wirklich eine Orgel in einem Science-Fiction-Film zu benutzen. Oder Day One, das Pianostück des Films, das war ja so, dass er eine Textseite bekommen hat von Christopher Nolan, wo nur ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Und Hans Zimmer hatte einen Tag Zeit und kam dann abends wieder durch Los Angeles gefahren und spielte auf dem Piano dieses Stück. Deswegen heißt es auch Day One. Also da muss man wirklich sagen, das sind wirklich so, so wollen wir natürlich, vielleicht auch ein bisschen Urban Legend, aber so wollen wir doch die Kreativen auch sehen. Ne?
Das ist, habe ich auch gerade gedacht, kreative Zusammenarbeit. Deswegen, ja. Also Interstellar, wer den Film noch nie gesehen hat, ich glaube, der hat aber echt einen Status auch bei der jungen Generation, der wird ja immer wieder mal aufgeführt.
Lief letztes Jahr in Amerika nochmal ins Kino, nochmal 10 Millionen eingespielt, der wird noch kommen. Der wird laufen wirklich, und das ist ein für die große Leinwand und nichts glaube, anderes.
Was den Status angeht, Christopher Nolan hat ja so viele tolle Filme gemacht, hat er fast, was das Ansehen angeht, fast The Dark Knight überholt. Also kann man nicht messen, aber er hat inzwischen fast den gleichen Status wie The Dark Knight oder Inception, wobei es bei Christopher Nolan
Wo willst du da anfangen?
Ja.
Also ich meine, Oppenheimer hat alle Oscars gekriegt, den musst du ja theoretisch da auch mit reinziehen. Also wir sind ja jetzt hier wirklich, bei Nolan ist es ja, sind wir ja weg von seinen Filmreferenzen, treten gegeneinander an. Er tritt mit seinen Filmen gegen die Filmgeschichte an. Und da muss man einfach ganz anders mittlerweile denken.
Jetzt kommen wir zu einem anderen Film. Auch, es geht um einen Mann aus der Zukunft, das kann man mal sagen. Wir hören einen Ausschnitt, das erstmal aus Good Luck,
Have fun, don't die.
Hey, das ist kein Überfall. Ich komme aus der Zukunft und alles hier geht bald vor die Hunde.
Die Zukunft, aus der ich komme, ist vollkommen im Arsch. Und ich bin hier, um es gerade zu biegen.
Hört überhaupt irgendeiner zu?
Du siehst wie ein Penner aus, Bro.
Fick dich doch. Ich komme aus dem apokalyptischen Albtraum. Das ist bei uns der beschissene letzte Schrei. Womit wir es zu tun haben, hat keine Schnittstelle zur Realität.
KI? Das ist doch nichts Neues.
Das ist, glaube ich, krasser, Schatz.
Wer schließt sich mir an? Wer ist bereit, die Zukunft zu retten? Die Revolution beginnt heute Nacht!
Good luck, have fun, don't die.
Ja, genau so heißt der Film. Good luck, have fun, don't die von Gore Verbinski.
Oh, wir haben eben schon, Trailer.
Das war wirklich ein toller Trailer, weil der im Grunde auch schon sehr gut die Ausgangssituation eben erzählt. Ein Mann erscheint in einem Diner, wirklich völlig absurd gekleidet, gespielt von Sam Rockwell und sagt, er kommt aus der Zukunft und alle denken, Alter, hast du eine Scheibe? Und er sagt, nee, wir müssen die künstliche Intelligenz, die sie verselbstständigt hat, wie auch immer, besiegen.
Du bist ja richtig aufgeklärt, ja?
Ja, klingt ein bisschen nach Terminator, aber ein bisschen satirischer zugespitzt. Aber du könntest mal sagen, was für ein Film.
Also an sich die gleiche Prämisse, ich reise in die Vergangenheit zurück, um die Vergangenheit zu ändern, damit die Zukunft gut ist, Punkt.
Genau.
So, aber dieser Eingangsmonolog, also Gore Verbinski sagt auch, der Regisseur, der Flug der Karibik unter anderem gemacht hat, aber jetzt eher sperrige Filme, hat das letzte Mal ja auch Cure for Wildness gedreht, übrigens beide Filme mit deutschem Geld auch finanziert, hat jetzt hier auch eine schöne Finanzquelle gefunden, um seine Filme zu machen, aber wenn die so aussehen, ist das völlig in Ordnung. Sam Rockwell hat ein 10-minütiges Intro. Und das ist der Wahnsinn. Gore Verbinski hat wirklich gesagt, er hat dieses gelesen und gesagt, diesen Film mache ich. Der hat gar nicht weitergelesen. Also er hat weitergelesen, aber er sagt, dieses Intro ist der Wahnsinn. Und Sam Rockwell, jetzt mal unter uns, seit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Dafür hat er auch einen Oscar bekommen.
Genau, deswegen habe ich es erwähnt. Muss man ganz klar sagen, das ist Filmschule. Das ist, guck dir das an, wie er alleine, wie die Kamera auch alle Gesichter immer zeigt und sie verunsichert sind und wir auf der Seite der und wir selber mit überzeugt. Das ist Kino. Das ist Dialog. Ich bin im Dialog mit Sam Rockwell. So, und dann kommt dieser Film, der eine schöne Geschichte erzählt und auch ein bisschen ins Absurde driftet und wir dann auch hinkommen und Fiktion und Realität auch ein bisschen schwierig und überlappend sind. Aber was man ganz klar sagen muss, nach diesem Film kommt man raus und ich empfehle jedem nach diesem Film mal in der Straßenbahn oder in der Stadt oder in Cafés mal zu gucken, was wir Menschen tun. Und das ist die Grundprämisse des Films. Und deswegen hat dieser Film, wenn wir über gelbe Briefe reden, Zeitdokument, dann ist das auch Zeitdokument. Dann kann er auch auf der Berlinale laufen. Denn das.
Oder ist ja auf der Berlinale gelaufen,
du weißt, Special Gala. Ja, aber nicht im Wettbewerb. Und da muss ich einfach sagen, ich mag es, wenn so satirisch übersteigert. Warum nicht? Weißt du, wir könnten jetzt sagen, wenn wir ständig TikTok gucken, dann ist das nicht gut für uns. Oder wir sagen, nein, die Apokalypse bricht aus und wir müssen dagegen kämpfen. Also er macht es auch schon zum 115. Mal oder so. Also alleine Zeitreisehumor, eine wichtige Sache. Aber da muss man einfach sagen, das ist ein Film. Beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal gucken, habe ich gesagt, bisschen viel, bisschen Overkill, was macht er eigentlich genau? Aber im Nachhinein, mega geiler Cast. Ist es nicht so Sam Rockwell, ist es Mikey Peña, ist es Zazie Beetz, da sind Juno Temple, eine wundervolle Rolle, ein mega Cast. Visuell, Gore Verbinski kann, also selbst wenn man sich Rango anguckt von Gore Verbinski, der Wahnsinn. Für mich ist das genau der Film zur richtigen Zeit. Für mich ist es auch der richtige Film vom richtigen Regisseur, der eine Satire uns machen kann. Das ist kein überragendes Meisterwerk und der will auch keinen Anspruch haben. Der will jetzt nicht sagen, erhobener Zeigefinger, philosophisch gesehen. Nein, das ist so ein Schlag in die Fresse-Film und das macht einfach viel zu viel Spaß, um ihn nicht zu gucken. Deswegen bitte, good luck, have fun, don't die, im Kino gucken. Das ist nämlich auch ein Kinofilm.
Und das Kino heißt in dem Fall Sinister Erfurt und also Empfehlung von Patrick. Und wir hören uns dann nochmal gegen Ende der Sendung Filmmusik aus einem Oscar-nominierten Film. Einen kleinen Film, ebenfalls vor 11 Jahren mehrere Oscar-Nominierungen gehabt und auch bekommen zum Teil. Whiplash, J.K. Simmons, damals als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Hier kommt die Musik, ein bisschen Musik aus Whiplash. Smart, das ist lässig, das ist Filmmusik von Justin Hurwitz aus dem mehrfach Oscar-nominierten, auch teilweise ausgezeichneten Film
Whiplash. Bei der Schnitt hat er auch gekriegt.
Ja, Schnitt und Tonschnitt, also drei Oscars allem. Insgesamt und bester Nebendarsteller damals im Jahr 2015. Wie es 2026 ausgeht, am Montag wissen wir wer nach der 98. Oscar-Verleihung.
Genau, aber einen Film haben wir noch, Reinhard. Jetzt ganz am Ende, der hat sich noch reingeschmuggelt. Ich wollte immer das geheime Fenster sagen, aber nein, ein deutscher Film, das geheime Stockwerk, lief letztes Jahr schon auf dem Goldenen Spatzen, endlich auch im Kino. Und Reinhard, du sagst uns, um welches geheime Stockwerk es geht.
Es geht um einen Fahrstuhl in einem Stockwerk in einem Hotel und ein Junge der Gegenwart betritt diesen Fahrstuhl, drückt auf den Knopf und kommt unten an. Und ist plötzlich im Jahr 1938 zum Zeitpunkt des Dritten Reiches. Der Film spielt in Österreich, kurz nachdem Österreich angeschlossen wurde. So war damals der Begriff, war natürlich einfach eine Besetzung von Nazi-Deutschland Österreich. Und er freundet sich eben mit einem jüdischen Mädchen an und lernt so eben kennen, was da eigentlich passiert im Jahr 1938. Und wir können mal einen Ausschnitt hören aus Das geheime Stockwerk. Und wir haben viel über den Film berichtet, Patrick. Wir haben auch teilweise die Leute getroffen. Wir hören auch mal die eigentlichen Darsteller, die mit Goldenen Spatzen auch ausgezeichnet wurden, Kinderdarsteller. Deswegen hier ein paar Eindrücke einfach zunächst mit einem Ausschnitt aus Dem geheimen Stockwerk. Und dann hört ihr mich ab und zu, wie ich versuche, Aussagen aus den Beteiligten herauszukitzeln.
1938. Komische Schuhe. Soll ich dir putzen?
Wie siehst du überhaupt aus?
Wenn du wüsstest, wo ich herkomme.
Aus dem Zirkus?
Ich komme aus der Zukunft.
Was ist denn das?
Ich hab keine Ahnung.
Was ist passiert, Herr Direktor?
Diebstahl, Herr Inspektor.
Ich hab nichts gemacht.
Maximilian, du hast einen Spatzen gewonnen als bester Hauptdarsteller. Wie ist es?
Sehr aufregend. Also, wie ich Maximilian gehört habe, da habe ich
mir gedacht, vielleicht. Aber dann als Rheinwald, dann bin ich Herzklopfen. Habe ich gekriegt, ja.
Aber hier mal weiter, Silas John, der Hauptdarsteller, den Carly spielt. Ich meine, der Film hat ja 3 Preise am Ende abgeräumt, wenn ich es richtig gezählt habe. Was ging dir durch den Kopf, als du so oft das geheime Stockwerk gehört hast?
Also es ist unglaublich und ich bin übelst stolz darauf, weil wir wirklich alle übelst viel geleistet haben. Und ich glaube, am Ende haben wir uns das auch verdient und ich bin einfach überglücklich.
Mir gegenüber steht einer der Darsteller, der Kinderdarsteller aus Das geheime Stockwerk, nämlich Konstantin Horn, der den Hitlerjungen Heinrich spielt. Hallo.
Hallo.
Wie ist es überhaupt für dich? Du hast den Film jetzt ja, nehme ich an, schon mehrfach gesehen, auch auf Festivals. Du bist jetzt 13, glaube ich, oder wie alt bist du jetzt?
Ja, ist richtig.
Und du siehst dann ja dein jüngeres Ich. Wie ist das, mit dem Film konfrontiert zu werden?
Das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, war es dann schon irgendwie, vor allem in den ersten Szenen, ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich dann irgendwie auseinandergesetzt damit. Und ich fand es dann im Endeffekt auch irgendwie cool, dass ich halt auch bei so einem Projekt dann auch mitgemacht habe. Und habe dann auch halt so gesehen, wie ich halt eben gespielt habe. Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen. Und zu dem jüngeren Ich.
Wie alt warst du damals?
Ich war, ich glaube, 11 und ja, also ich glaube, man sieht auf jeden Fall in meinen Gesichtszügen auch, dass ich komplett anders aussehe. Zum Glück auch bei der Frisur, weil so würde ich ja nie im echten Leben rumlaufen. Ja, ich finde es auch irgendwie interessant, so auf mich zurückzublicken.
Mit 11, welchen Wissensstand hattest du über das Thema? Du hast es jetzt eben gesagt in der Diskussion, du hast als Hitler das rosa Kaninchenstall gesehen gehabt. War das schon zu dem Zeitpunkt so oder warst du danach völlig unberührt mit dem Thema Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Holocaust?
Ich wusste damals schon viel. Also als Hitler das rosa Kaninchenstall bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das kurz vor den Dreharbeiten gesehen oder auch während der Dreharbeiten, weil ich ja ständig zwischen Zuhause und Drehort gewechselt bin. Und eigentlich wusste ich schon viel über das Thema und das hat mir auch geholfen, dann in die Rolle auch reinzuschlüpfen.
Ja, das war uns klar, weil wir wissen ja, die Vergangenheit kann man nicht ändern, die ist einfach passiert. Und deswegen war natürlich bei der Entwicklung des Drehbuches, hat man immer im Hintergrund, wie können wir die Geschichte so erzählen, dass der Kali eigentlich jetzt, was das angeht, was die Veränderung der Vergangenheit, dass er keine Chance hat, dass er keine Möglichkeit hat, da einzugreifen. Und deswegen war uns deswegen wichtig, dass er eigentlich nichts über die Zeit weiß. Und wenn er versteht, in dem Moment, als er versteht, was da wirklich passiert ist, dann kann er nicht mehr reisen, weil der Lift in die Vergangenheit nicht mehr funktioniert.
Ja, da hat er jetzt aber ganz schön viel verraten.
Das war
der Regisseur des Films von Das geheime Stockwerk, Norbert Lechner. Und wir sagen gern, wir haben herausgehört, der Film hat im vergangenen Jahr beim Kindermedienfestival Goldener Spatz allein 3 Goldene Spatzen abgeräumt. Ist, finde ich, ein ziemlich gelungener Film geworden und der läuft aktuell, er ist frisch angelaufen, im Cinestar in Weimar in der Nachmittagsvorstellung. Nochmal gucken unter cinestar.de, wann er genau läuft. Patrick, jetzt holen wir erstmal Luft. Wir haben viel geredet.
Heute viele Filme auch gehabt.
Lassen das mal setzen und sagen gern, uns gibt's in 2 Wochen wieder, weil diese Ausgabe endet jetzt hier. Und wir sagen, dass wir dann beim nächsten Mal, also am Samstag, den 28. März, unter anderem über Der Astronaut sprechen.
Riesige Kritiken
Gosling schon. Oder einer gewissen Sandra Hüller.
Ja, genau. Und der Super Mario Brothers Film. Also ich glaube ja, dass einer der Top 3 Filme des Jahres, und ich hatte ja wirklich viele große Filme, auch ein Avengers-Film statt oder ein Nolan-Film statt oder ein Steven Spielberg-Film. Aber ich glaube, der wird ganz oben mit müssen. Der Super Mario Galaxy-Film, weil der Trailer ist wie so, man hat 5 Sachen zu erfüllen und der trifft alles mitten auf den Punkt. Also 2 Filme, die fürs große Kino geeignet sind und damit auch für uns Halunken.
Deswegen, wie Sie sagen, leise Servus. Und nochmal ganz zum Schluss ein paar zackte Musik aus einem auch Oscar-nominierten Film der 70er Jahre, der dann ein Klassiker geworden ist, Taxi Driver. Immerhin hat er damals nicht bei den Oscars abgeräumt, aber in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und das ist Musik, die letzte Filmmusik, die je Bernard Herrmann komponiert hat. Macht's gut.
Tschüss.